Genau, ich habe gedacht, ich sage auch noch schnell noch mal was zu meiner Person. Mein Name ist Dominik, ich bin 27 Jahre alt und seit 1,5 Jahren mit der Tanja verheiratet. Und wie ihr hört, bin ich Deutscher. Und ich bin aber fürs Studium in die Schweiz gekommen und bin gerade so am Ende von meinem Studium. Ich habe mit dem Johnny nicht nur in der WG gewohnt, sondern auch mit ihm zusammen an der STH studiert. Und was mich mit euch verbindet, sind zwei Sachen. Und das eine ist, dass ich Jesus lieb und das andere, dass ich ihn Johnny lieb. Genau. Also Johnny und ich sind wirklich sehr gute Freunde und ich hoffe, ihr schätzt es, dass er euer Pastor ist. Ich stelle mir das auf jeden Fall ganz toll vor. Gerade die Zeit, wo wir in der WG verbracht haben, war auch noch die Corona-Zeit und die hat viel Schlechtes mit sich gebracht, aber eines war, dass wir als WG ganz viel Zeit miteinander verbracht haben, weil wir natürlich immer im Lockdown waren, zu Hause in unserem Haus eingesperrt. Genau. Ich denke, ihr könnt euch wirklich glücklich schätzen. Ich habe einen Johnny und erlebe ihn auch als jemand, der sehr authentisch und lebhaft sein Christsein lebt, aber auch tiefgründig und nachdenklich. Jemand, der wirklich ernsthaft Jesus liebt und auch immer viel von Gott erwartet und dass er noch größere Dinge tut. Und auch ein bisschen so in die Richtung zielt unser Predigttext ab und ja auch die Predigt von mir heute. Und wir wollen starten, indem wir einfach den Text mal gemeinsam lesen. Es sind 14 Verse und ihr seht die auch vorne eingeblendet. Genau. Ich warte noch ganz kurz. Ah, und sehen Sie sie hier nicht? Also, ich muss noch drücken. Sehr gut. Genau, also Römer 6 und dann die Verse 1 bis 14. Was sollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wir sind doch der Sünde gestorben. Wie können wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod wird hinfort nicht über ihn herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben. Ein für alle Mal, was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr, haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus Jesus. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden kein Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Ganz zu Beginn stellt Paulus eine hypothetische Frage in den Raum. Dieser erste Vers: Was sollen wir dazu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Was für eine komische Frage. Ich weiß nicht, ob ihr euch das auch gestellt habt. Die Antwort scheint doch so offensichtlich: Nein, auf keinen Fall. Oder wie es in der Lutherbibel heißt, das sei ferne. Wie würden wir denn jemals als Christen auf die Idee kommen, zu sündigen, ganz bewusst zu sündigen, nur damit die Gnade noch herrlicher, noch schöner scheint? Was wären wir dann für Christen? Wir wissen doch eigentlich als geschulte Christen, dass Gott den Sünder rechtfertigt, aber niemals die Sünde. Vielleicht wissen wir das, aber ich möchte euch zum Beginn von der Predigt trotzdem herausfordern, Weil ich glaube, dass wenn Paulus uns heute einen Brief schreiben würde, dann wäre diese Frage, wäre da immer noch drin. Weil ich glaube, auch bei uns kann die Gnade dazu führen, dass wir sie so, sag ich mal, überbetonen oder so einseitig sehen, dass wir der Sünde mit einer gewissen Gleichgültigkeit begegnen. Und wir stehen, glaube ich, heute noch, genauso wie die Gemeinde damals in Rom, in der Gefahr, dass wir so eine gewisse Gleichgültigkeit der Sünde gegenüber entwickeln. Und wir ausklammern, wie ernst es Gott eigentlich damit meint. Mir geht es zumindest so, ich merke, ich ertappe mich immer wieder, dass ich so über meine Problemchen nachdenke, die ich vielleicht habe in meinem Leben, in meinem geistlichen Leben. Und sobald ich drüber nachdenke, schiebe ich sofort diesen Gnadenriegel vor. Und ich denke mir, ah, halb so schlimm, am Ende vergibt mir ja Gott eh. Und ich denke, das sind gerade vielleicht die Sachen nicht, wo uns einmal aus dem Affekt raus passieren, sondern gerade vielleicht die Dinge, die uns schon lange beschäftigen, die uns schon fast ausmachen, wo wir sagen, das ist so normal geworden. Und wenn wir drüber nachdenken, denken wir, ah, halb so wild. Am Ende gibt es ja immer noch die Gnade und Gottes Vergebung. Und ich weiß nicht, was es bei dir ist, was diese kleinen Makel sind, vielleicht auch Dinge, die dich schon lange beschäftigen. Vielleicht ist es irgendeine Abhängigkeit, die du hast, oder auch eine, man könnte sagen, eine schlechte Charaktereigenschaft, zum Beispiel fehlende Empathie, oder dass du ganz schnell auf die Palme gebracht wirst, sehr schnell wütend bist, dass du ein sehr neidischer Mensch bist oder streitsüchtig, dass du bei dir so eine Antriebslosigkeit merkst, wenig Geduld. Aber vielleicht auch fehlendes Vertrauen, fehlender Glaube in Gott. Es können alles Dinge sein, die uns vielleicht schon lange beschäftigen. Und wir können, glaube ich, genauso wie damals die Gemeinde in Rom damit auch so umgehen, dass wir sagen, ja gut, aber am Ende gibt es ja noch die Gnade, halb so wild. Aber dann begehen wir diesen falschen Schluss, dass wir sagen, Gott rechtfertigt eigentlich auch unsere Sünde. Und ich kann euch eins sagen, ich schwinge heute Morgen nicht die Moralkeule, ich habe jetzt ein paar Sünden aufgezählt, aber mir geht es heute nicht darum, euch zu zeigen, arbeitet mal endlich an euch und wachst in eurer Heiligung, weil genau Paulus macht es an der Stelle auch nicht. Vielleicht später im Römerbrief, aber hier noch nicht. Sondern ich möchte euch einladen, einerseits auf die Dinge zu schauen in eurem Leben, die euch wirklich beschäftigen, wo ihr auch merkt, da habe ich eigentlich noch Potenzial, aber die ihr vielleicht links liegen habt lassen. Aber euch andererseits viel mehr zu ermutigen heute Morgen, dass Veränderung auch in den Bereichen möglich ist. Weil genau das macht Paulus im Römerbrief. Und ich glaube, dass wir diese Ermutigung brauchen, weil oft ein Grund, dass wir nicht mehr an uns arbeiten, ist, dass wir hoffnungslos sind. Weil wir vielleicht gemerkt haben, in den letzten 5 Jahren habe ich in dem Bereich keine Veränderung gesehen. Aber das Gute ist, und die gute Nachricht auch von Römer 6 ist, dass wir einen Gott der Hoffnung haben und dass wir in ihm Hoffnung haben, auch Hoffnung auf Veränderung, auch nach langer Zeit. Ich möchte zurückgehen zum Römerbrief. Man könnte sagen, in dem Text geht es eigentlich wirklich um Heiligung. Davor ging es im ganzen Römerbrief vor allem um die Rechtfertigung, also um die Gnade, dass Gott uns aus Gnade erlöst hat. Und ab jetzt geht es darum, okay, was heißt denn diese Gnade? Was verändert die mit uns? Wie verändert die unser Leben? Und Paulus, wie schon gesagt, er fängt jetzt noch nicht an, die Moralkeule zu schwingen, auch in diesem Kapitel 6. Wir finden erst im 11. Vers eine erste Aufforderung. Davor beschreibt er erstmal was. Und ich glaube, das ist eine Wahrheit, die auch schon allein darin steckt, nämlich Paulus weiß, dass wahre Veränderung passiert, indem wir mehr verstehen, was Jesus für uns getan hat und wer wir sind in ihm. Er spielt eigentlich darauf immer wieder an, zum Beispiel im Vers 3 sagt er, oder wisst ihr nicht das? Er weiß, dass diese Gleichgültigkeit der Sünde gegenüber oder auch diese Hoffnungslosigkeit, ob durch Veränderung passiert, eigentlich damit zusammenhängt, dass wir unwissend sind über das, was wir haben in unserem Glauben. Und auch ich möchte deswegen, bevor ich am Ende auf 3 Anwendungen zu sprechen komme, erstmal versuchen, mit euch zu verstehen, was haben wir denn in Christus? Was heißt es denn, der Sünde gestorben zu sein? Und die Antwort von Paulus ist eigentlich schön zusammengefasst in diesem zweiten Vers. Er antwortet erstmal, das sei ferne. Und dann so der Kernvers von diesem ganzen Abschnitt, wir sind doch der Sünde gestorben, wie können wir noch in ihr leben? Also ganz einfach eigentlich, wir sind als Christen der Sünde gestorben und das heißt, wir können gar nicht mehr in der Sünde leben. In der Sünde zu leben, in ihr zu beharren, das geht nicht. Man könnte auch sagen, Tote sündigen nicht. Ganz einfach, Tote können nicht essen, Tote können nicht trinken und Tote können auch nicht sündigen. Und wenn wir als Christen der Sünde gestorben sind, eigentlich, wenn man das ganz sozusagen wörtlich nimmt, rein faktisch, können wir gar nicht mehr sündigen. So einfach ist das Ganze natürlich nicht. Und deswegen führt eigentlich Paulus nach dieser Aussage das aus, was das heißt, dass wir in Christus der Sünde gestorben sind. Und ich möchte das Ganze, seine Ausführungen so in zwei Punkte gliedern. Einerseits die Frage, was heißt es überhaupt, der Sünde gestorben zu sein? Wie kam es dazu? Oder warum bezeichnet uns Paulus auch als Christen als tot? Und dann der zweite Punkt, was heißt es denn jetzt konkret, der Sünde gestorben zu sein? Heißt es eben, dass wir gar nicht mehr sündigen, wenn wir wahre Christen sind? Zum ersten Punkt, wie ist man der Sünde gestorben? Wie kommt es dazu? Wie kam es dazu? Wir sind durch unseren Glauben an Jesus der Sünde gestorben. Irgendwie haben wir durch unseren Glauben Anteil an seinem Tod und weil er am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist und wir in ihm sind, sind wir auch der Sünde gestorben. Eigentlich macht das der Text sehr eindeutig. Und ich habe mal hier die nächsten Verse aufgezählt und möchte nur so ein paar Highlights vorlesen, wo das immer wieder betont wird. Wir sind in seinen Tod getauft. Wir sind mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Wir sind mit ihm zusammengewachsen, ihm gleich geworden in seinem Tod. Wir sind mit ihm gekreuzigt. Wir sind mit Christus gestorben. Also durch unseren Glauben haben wir unmittelbar Anteil an seinem Tod. Aber sind wir uns bewusst, was es heißt, dass wir Anteil haben an dem Tod von Gott, an dem Tod von Jesus, dass wir mit ihm gestorben sind? Dass wir den Tod von jemand anderes als unseren eigenen Tod bezeichnen, ist ein unglaublicher Gedanke. Wir kennen das vielleicht sonst auch, wenn jemand stirbt, haben wir auch zu einem gewissen Teil Anteil an dem Tod. Wir sagen auch, wir nehmen Anteil an dem Tod von jemand. Oder vielleicht auch, wenn jemand enger mit uns verbunden war, sagen wir, ein Teil von uns ist gestorben, als die Person gestorben ist. Und umso enger jemand in unserem Leben war, umso größer ist auch die Anteilnahme, umso mehr sagen wir, ein Teil von uns ist gestorben. Zum Beispiel, wenn wir 40 Jahre mit jemand verheiratet waren und dann unsere Frau, unser Mann stirbt, dann stirbt wirklich auch ein Teil von uns, ein wesentlicher Teil. Das heißt, wir sehen auch sonst in unserem Leben, wir können Anteil haben an dem Tod. Aber das, was hier Paulus beschreibt in Bezug auf Jesus, ist nochmal ein Level höher. Weil er sagt nicht nur, dass wir Anteil haben am Tod von Gott, am Tod von Jesus, sondern dass wir mit ihm gestorben sind. Sein Tod ist unser Tod. In Vers 5 sagt er, weil wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden sind in seinem Tod. Und ich finde, dieses Zusammengewachsen ist ein Bild, was es vielleicht gut beschreiben kann. Und uns auch zeigt, dass wir niemals mit sonst einer Person so eng verbunden sein können, so zusammengewachsen sind, dass ihr Tod zu unserem Tod wird. Das kann sich vielleicht so anfühlen, aber am Ende ist es nie der Fall. Aber wir behaupten es in unserem Glauben, dass wir mit Jesus gestorben sind. Wie können wir das behaupten, dass jemand, der vor 2000 Jahren gestorben ist, dass es eigentlich unser Tod gewesen ist? Aber genauso steht es hier da, in Vers 8, wir sind aber mit Christus gestorben. Natürlich nicht zeitgleich, aber doch ist irgendwie sein Tod gleichzeitig unser Tod. Und ich habe überlegt, ob man das irgendwie noch besser umschreiben kann, eine bessere Analogie dafür finden. Aber ich habe gedacht, das ist wirklich einfach so nicht von dieser Welt, das ist so speziell, Ich glaube, man kann einfach nur den Text lesen und es versuchen zu verstehen. Und es wird so eine unglaublich tiefe Einheit für mich auch dadurch ersichtlich. Deswegen finde ich dieses Bild vom Zusammenwachsen, es sind so wie zwei zusammengefaltene Hände, was passiert, wenn wir an Gott glauben. Und für mich zeigt sich darin auch die Liebe von Gott, dass er sich so auf uns einlässt, sich so mit uns identifiziert, dass er sagt, mein Tod ist jetzt auch zu deinem geworden. Also wie ist man der Sünde gestorben? Man ist der Sünde gestorben durch den Glauben an Jesus. Und dadurch hat man diese unglaubliche Einheit mit ihm und auf ganz mysteriöse Weise Anteil an seinem Tod. Und deshalb ist, dass wir der Sünde gestorben sind, ein Grund zur Freude. Nicht nur, weil wir der Sünde gestorben sind, sondern weil darin auch uns offenbart wird, wie fest uns Gott liebt und wie bereit er ist, eine Intimität, eine Identifikation mit uns zuzulassen. Was heißt es jetzt, der Sünde gestorben zu sein? Paulus stellt fest, Tote sündigen nicht. Aber auch wir sind der Sünde gestorben und sündigen immer noch. Heißt es, dass meine Sünde jetzt ein Indiz dafür ist, dass ich kein wirklich wiedergeborener Christ bin? Und lehrt Paulus hier einen Perfektionismus, dem wir irgendwie nicht gerecht werden? Die Antwort auf die Fragen lautet nein. Ja, wir sind der Sünde gestorben, aber das heißt nicht, dass wir gar nicht mehr sündigen. Und ich möchte es noch an zwei Feststellungen an dem Text festmachen, aber ich würde auch sagen, sonst im Neuen Testament sehen wir das, dass die Bibel und Gott uns keinen Perfektionismus lehrt. Einerseits, wenn wir uns überlegen, wie wird denn Sünde hier definiert im Abschnitt, geht es nicht darum, um einzelne Sünden, die wir begehen, sondern vielmehr ist die Sünde als eine Macht im Blick. Zum Beispiel, wenn wir Vers 6 oder Vers 12 nehmen, in Vers 12 heißt, die Sünde ist was, was über uns herrscht und wir sind der Sünde ausgeliefert, wir dienen ihr. Die Sünde ist eine Macht, die uns zu Knechten von ihr macht. Das heißt, wenn wir der Sünde sterben, dann sind wir von dieser Knechtschaft befreit, wir sind von dieser Macht befreit. Und die neue Macht, die uns treibt, ist Gott und wir sind seine Diener. Und der Unterschied, der dieser Machtwechsel macht, ist, dass wir die Möglichkeit haben, nicht mehr zu sündigen. Das heißt, der Sünde gestorben zu sein. Dass Gott jetzt derjenige ist, der mit seiner Macht uns bestimmt, der in uns regiert, der unser Herr ist über unser Leben und deswegen wir die Möglichkeit bekommen haben, durch ihn die Macht der Sünde zu brechen. Und die zweite Beobachtung ist in Vers 1 und 2, wo es darum geht, dass sie fragen, sollen wir in der Sünde beharren? Und Paulus antwortet, wie könnt ihr noch in ihr leben? Das heißt, in der Sünde leben heißt eigentlich in der Sünde beharren. Also auch hier geht es nicht um eine einzelne Sünde, sondern ein kontinuierliches in der Sünde bleiben. Das heißt, Paulus kritisiert die Römer nicht dafür, dass sie einmalig gesündigt haben, sondern dass es Dinge gibt in ihrem Leben, von denen sie wissen und wo sie einfach weiter sündigen, in denen sie drinbleiben und gar nicht anstreben, was zu verändern. Und auch das immer mit dem Hintergrund, dass er sagt, wir sind der Sünde gestorben. Ihr habt die Möglichkeit auf Veränderung, ergreift sie auch. Weil das ist, was Paulus nicht verstehen kann. Das ist, was ihn treibt, diese Verse zu schreiben, dass er sagt, wenn ihr die Möglichkeit habt auf Veränderung, durch euren Glauben in Christus, dann nutzt diese Möglichkeit auch. Um zu resümieren, man könnte sagen, der Sünde gestorben zu sein, heißt sich bewusst zu werden, dass wir eine Möglichkeit haben auf Veränderung und die auch ernst zu nehmen. Also nicht einfach in dem, wo wir noch nicht so weit sind in unserem Glauben, drin zu bleiben. Und so lehrt Paulus am Ende keinen Perfektionismus, sondern er lehrt einen Optimismus. Er sagt, wir haben so eine Hoffnung durch das, was Jesus für uns getan hat. Und wir haben so eine unglaublich tiefe Einheit mit Gott und so eine Kraft, die darin steckt, so eine Auferstehungskraft, die in uns am Wirken ist. Die Macht der Sünde ist gebrochen über eurem Leben. Nutzt die Möglichkeit und überwindet die Dinge, in denen ihr noch beharrt. Das ist die Glaubensrealität, aber wie schafft man das denn jetzt, nicht in der Sünde zu beharren, sondern der Sünde gestorben zu sein? Ich würde sagen, das Ganze ist kein Automatismus, das haben wir schon gesehen, sondern es ist ein Weg, den wir gehen müssen. Und wir auch uns wünschen, dass diese Glaubensrealität, die schon da ist, immer mehr sichtbar wird. Und ich möchte es an diesen drei Fingern veranschaulichen, was es für drei Dinge gibt, wo wir uns vielleicht in Erinnerung rufen müssen und uns auch helfen können, dass wir der Sünde gestorben sind. Und ich fange an mit dem kleinen Finger und möchte nochmal Vers 7 lesen. Da heißt, denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Der kleine Finger, frei geworden von der Sünde. Dieses frei geworden ist eigentlich ein Ausdruck auch vom Recht oder einen Gerichtsausdruck, also man könnte ja auch sagen, freigesprochen von der Sünde. Das heißt, wir sind nicht nur frei von der Macht der Sünde, sondern unsere Sünden sind uns auch tatsächlich vergeben. Und ich glaube, das ist der erste Punkt, die Vergebung unserer Sünden, das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, das ist die Grundlage und Grundvoraussetzung für jegliche Veränderung in unserem Leben. Und warum ist dieser kleine Finger, die Vergebung, so wichtig? Ich glaube, man kann nicht gegen Dinge in uns ankämpfen, gegen seine Sünden ankämpfen, wenn man nicht weiß, dass einem vergeben ist. Weil dann versucht man mit seinen eigenen Werken, was in sich zu bekämpfen. Und wir nehmen nicht das Werk von Jesu an, sein Erlösungswerk. Man kann nur die Sünden bekämpfen, für die Jesus auch gestorben ist. Also nicht im Sinne von, dass Jesus nicht für alle Sünden gestorben ist, aber sobald wir seine Vergebung in Anspruch nehmen, stirbt er gewissermaßen genau für diese Sünde. Und die Kraft, die da ist, entfaltet sich in unserem Leben. Also man kann nur die Sünden bekämpfen, für die Jesus auch gestorben ist oder wo wir seinen Tod in Anspruch genommen haben. Und vielleicht könnt ihr das als ersten Schritt machen, gerade bei den Punkten, wo ihr schon lange dran am Kämpfen seid. Überlegt euch doch mal, habt ihr denn Gott dafür überhaupt um Vergebung gebeten? Weil das merke ich, das ist bei mir oft der Fall, die Sachen, die mich schon lange beschäftigen, ich bringe die eigentlich gar nicht mehr vor Gott. Ich frage ihn eigentlich gar nicht mehr um Vergebung. Aber das heißt, ich kämpfe eigentlich allein und ich nehme nicht die Kraft, die in dem, was Jesus am Kreuz getan hat, in Anspruch. Ohne Vergebung kämpfen wir für uns alleine, das ist hoffnungslos und es ist erschöpfend. Wenn wir die Vergebung von Gott in Anspruch nehmen, dann kämpft er für uns und wirkt in uns. Kommen wir zum zweiten Finger, zum Ringfinger. Wenn man verheiratet ist, dann hat man da einen Ring am Finger, deswegen auch der Ringfinger und einen Ehering, der dient als Symbol, aber ich denke auch als Erinnerung. Und als ich noch nicht verheiratet war, habe ich gedacht, oder hatte so eine Idealvorstellung, wenn man so einen Ring am Finger hat, dann läuft man eigentlich durchs Leben, man läuft durch die Stadt und sieht einen Blumenladen, schaut auf seinen Finger und realisiert, oh, ich bin ja verheiratet, dann muss ich jetzt Blumen kaufen. Weil ich weiß ja, ich bin mit meiner Frau verheiratet und die freut sich über den Blumenstrauß. Die Tanja kann es bestätigen, es ist leider nicht Realität. Aber sozusagen übertragen aufs geistige Leben, dieser Ringfinger als eine Erinnerung. Wir wollen uns erinnern der Tatsache oder auch den Realitäten unseres Glaubens. Und dazu möchte ich nochmal Vers 11 lesen. Und ich finde, das ist so ein unglaublich kraftvoller Vers. Paulus sagt so auch ihr, haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind, und für Gott leben in Christus. Haltet euch für solche Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus. Also wir wollen uns erinnern daran, wer wir eigentlich sind, was unsere wahre Identität ist. Wir wollen uns selber anschauen und nicht sagen, oh, ich bin so ein schwerer Sünder, sondern uns genauso in Erinnerung rufen, was auch Realität ist, wir sind der Sünde gestorben. Und wir leben ein neues und ein verändertes Leben. Und das Ganze ist kein psychologischer Effekt oder kein Placebo. Wir glauben das einfach mal und dann verändert sich was. Kein Positive Thinking, sondern der Unterschied im Glauben ist, dass dahinter auch eine Realität steckt. Jesus ist tatsächlich gestorben und er ist tatsächlich auferstanden. Und deswegen erinnern wir uns nicht einfach, damit es einen Effekt erzielt, sondern wir erinnern uns, weil das eine Realität ist. Jesus ist gestorben und wir sind mit ihm gestorben und diese Kraft, diese Auferstehungskraft ist in uns am Wirken. Und wir können uns das zusprechen. Ich kann sagen, Dominik ist der Sünde gestorben und Dominik lebt für Gott durch seinen Glauben an Jesus. Und ich glaube, das ist ein Prozess und auch immer wieder ein Erinnern, dass wir annehmen, wer wir wirklich sind. Wir sind der Sünde gestorben und wir leben Gott. Und dann noch der letzte Finger, der Mittelfinger. Ich denke, die meisten von euch wissen, wofür der Mittelfinger steht. Wir sollen der Sünde den Mittelfinger zeigen. Ich möchte euch dafür die Verse 12 und 13 noch zum Abschluss vorlesen. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe, und leistet seinen Begierden kein Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch Gott selbst hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Ja, wir dürfen als Christen der Sünde den Mittelfinger zeigen. Und wir dürfen sagen, wir wollen nicht, dass sie über uns herrscht. Wir wollen uns nicht benutzen lassen zur Ungerechtigkeit und wir wollen nicht den Begierden unseres Leibes gehorchen. Wir dürfen aktiv Nein sagen, weil wir in Jesus die Möglichkeit haben, das auch zu tun. Und dieses Nein sagen auf der einen Seite heißt auch immer positiv formuliert, dass wir Ja sagen zu Gott und dass wir ihn bevorzugen, dass wir uns hingeben. Und auch hier würde ich sagen, das ist was, wo ich in meinem persönlichen Leben mir so geht, dass ich das oft nicht mache. Also ich merke zum Beispiel in der Situation, oh, jetzt wird es langsam eng, jetzt bewegst du dich hin zu einer Sünde, jetzt musst du dich irgendwie bremsen, vielleicht einen Streit oder auch eine Entscheidung, wo ich kurz davor bin, sie zu treffen. Mir ist auch schon passiert, dass ich gemerkt habe, oh, jetzt Dominik, jetzt musst du aufpassen. Und ich habe gedacht, eigentlich müsstest du jetzt beten und dann wird vermutlich alles gut werden. Und ich habe es nicht gemacht, sondern bin dem nachgegangen, habe gesündigt, war wütend, war irgendeine Enttäuschung oder wurde schwach. Und ich glaube, deswegen darf auch dieser letzte Punkt von der Sünde den Mittelfinger zu zeigen und ganz bewusst Gott zu wählen, das darf für uns auch wirklich ein Gebetsanliegen sein, dass wir in den Situationen, in denen wir stehen, auch die Kraft haben, die Entscheidung für Gott zu treffen, uns zu erinnern, wer wir sind in Christus, dass wir uns sagen, nein, ich bin der Sünde gestorben, das bin ich nicht. Dieses Verlangen in mir, das bin ich nicht. Dass wir uns für Menschen halten, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus. Ich hoffe, die drei Finger sind euch eine Erinnerung, auch für die nächste Woche, dass wir einerseits uns für kleine Menschen halten, für sündige Menschen, die die Vergebung von Gott brauchen und die Vergebung auch in Anspruch nehmen, gerade auch für die Sachen, die uns vielleicht schon lange beschäftigen, dass wir uns daran erinnern, wer wir sind in Christus, dass wir der Sünde gestorben sind, dass es die Wahrheit ist, die Gott über unser Leben ausspricht und dann, dass wir selber auch aktiv werden und sagen, wir wollen der Sünde den Mittelfinger zeigen und wir wollen Gott bevorzugen. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Jesus, ich möchte dir danken, dass wir wissen dürfen, dass du für uns gestorben bist und dass du auch für uns auferstanden bist und dass diese Auferstehungskraft in uns wirkt. Und ich lade dich ein, dass ja, das noch mehr sichtbar werden darf in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, in den nächsten Jahren in unserem Leben. Dass wir merken dürfen, wie du uns veränderst. Hilf du uns, uns auch daran zu erinnern und hilf du uns, immer mehr zu dem zu werden, wozu du uns berufen hast. Komm du mit uns in die Woche, sei du unsere Kraft, sei du unsere Führung und veränder du uns. Amen.